Seid gegrüßt, ihr hört den Podcast des Automotive Insights Magazins. Wir berichten über und aus dem Automotive Aftermarket. Was hat sich in dieser Woche auf Industrie- und Handelsseite getan? Wir ordnen für euch aktuelle Branchenentwicklungen ein, berichten und sprechen mit Branchenakteuren aus Industrie, Werkstatt und Reifenhandel.
Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge des Automotive Insights Magazins. Heute wieder eine etwas längere und tiefere Folge, die sich mit dem Thema Betriebsübergabe bzw. Nachfolgesuche beschäftigen soll. Dafür haben wir uns auch wieder einen Experten als Gesprächspartner eingeladen und das ist der Herr Rolf Jansen von der Deala GmbH. Hallo Herr Jansen.
Schönen guten Tag, Herr Wörich. Dankeschön für die Einladung.
Ja, freut mich, dass Sie sie angenommen haben, dass Sie die Zeit hatten. Genau, bevor wir gleich ein bisschen tiefer in die Thematik einsteigen, ich habe es ja gerade gesagt, um was es gehen soll, vielleicht einfach einmal für unsere Hörerinnen und Hörer eine kurze Vorstellung, wer Sie sind, was Sie so für einen beruflichen Hintergrund auch haben. Zwei, drei Worte zu Ihrer Person vielleicht.
Ich bin 63 Jahre alt, verheiratet und bin gelernter Versicherungsmakler seit 1996. In der Zeit habe ich mich aber autodidaktisch selbst weitergebildet innerhalb der Bereiche Buchführung, Betriebsführung und habe also viel Einblick gewinnen können, auch durch Kunden, die als Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer unterwegs waren und sich mit dem Thema beschäftigt haben, in der Zusammenarbeit mit uns und habe dort sehr viel gelernt. Und deswegen haben wir vor 3 Jahren die DILAG gegründet. Die DILAG mit dem Hintergrund, uns auf kleine und mittlere Unternehmen zu spezialisieren, die gerade in diesem Bereich eine große Lücke haben. Da kommen wir dann gleich auch nochmal zu, warum die da eine große Lücke haben und warum das für die so besonders interessant ist.
Ja, können wir auch vielleicht gerne einfach bei der Thematik bleiben, wenn Sie jetzt schon angesprochen haben, so ein bisschen Hintergrund, seit 3 Jahren gibt es das Unternehmen. Vielleicht einfach noch mal ein bisschen relativ prägnant, bevor wir tiefer einsteigen. Was macht denn die DILAG GmbH?
Also die DILAG GmbH hatte eine Börse, eine Plattform, wo wie auf einer Kontaktbörse sich die Unternehmen zunächst in einem anonymen Teil öffentlich vorstellen. Diesen anonymen Teil, der ist sehr genau strukturiert. Den machen wir in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und gestalten den so, dass auf das Unternehmen keinerlei Rückschlüsse zunächst möglich sind. Aber interessante Fakten, welchen Umsatz es hat, wie viele Mitarbeiter vorhanden sind, in welcher Region es sich ungefähr befindet. Je genauer das Unternehmen über seine Produkte oder Dienstleistungen zu identifizieren ist, desto weiter müssen wir natürlich die Range ziehen, dass man es nicht so direkt identifizieren kann. Und diesen ersten Teil, den benutzen die Kaufinteressenten in der Suchfunktion. Und danach gibt es, wenn Kaufinteressenten sich entscheiden, mehr über das Unternehmen in Erfahrung zu bringen, weil sie finden, das ist etwas, was sie suchen. Danach haben sie gesucht. Dann nehmen die mit uns in der Regel Kontakt auf. Und nach einer Vertraulichkeitsvereinbarung und nach einem kurzen Interview mit uns, wo wir also ein paar Fragen an den Kaufinteressenten richten und in Erfahrung bringen wollen, wer er ist, welche Befähigungen bringt er mit, was ist mit dem Thema Entrichtung des Kaufpreises, wie hat er sich das vorgestellt und wie soll die Übernahme ablaufen, in welchem Zeitraum. Geben wir das dann an den Inhaber und wenn der dann sagt, okay, der gefällt mir, da spricht auch nichts gegen, es ist kein scharfer Mitbewerber, den er vielleicht nicht informieren möchte oder zunächst nicht informieren möchte, dann bekommt er Zugang von uns zu einem Exposé, wo er sich dann genaue unternehmensrelevante Daten ansehen kann.
Das klingt doch ganz sinnvoll. Dann lassen Sie uns doch gerade mal auf der Seite des Betriebes oder eines potenziellen Übergabe- oder Übernahmekandidaten bleiben. Vielleicht können Sie einfach mal beschreiben, wie sieht denn so ein typischer Betrieb aus? Sie haben gerade so ein paar Eckdaten genannt, wie viele Mitarbeiter oder so. Irgendwie so ein Beispiel, das Ihnen gerade vielleicht irgendwie vor Augen ist.
Sehr gerne. Mir schwebt gerade ein Betrieb vor, ein Kfz-Betrieb, der circa 8 bis 10 Mitarbeiter hat, der sich in der Nähe vom Großraum Bonn befindet, ein freier Kfz-Betrieb und der Inhaber möchte gerne einen Nachfolger finden. Und für den arbeiten wir jetzt schon eine ganze Weile. Wir haben verschiedene Aktivitäten gestartet, zum Beispiel, weil wir gedacht haben und auch immer noch denken, das ist ein sehr interessanter Betrieb als vielleicht zusätzliches Standbein einer Niederlassung eines Kettenbetriebes. Haben wir in der Richtung gesucht. Wir haben aber auch ganz normal über die Nextchange und andere Börsen versucht, Kaufinteressenten zu finden für diesen Betrieb und haben also auch mit diversen Kaufinteressenten bereits Gespräche geführt, ja, auch in der erstgenannten Gruppe, also auch mehreren, ne?
Das heißt, da ist quasi der Prozess im Gange. Das war jetzt ein ganz konkretes Beispiel quasi, was jetzt aktuell auch
absolut
auf Ihrer Börse zu finden ist. Okay.
Ja, das ist ein sehr konkretes Beispiel.
Vielleicht hat ja der ein oder andere Interesse, wer weiß. Dann lassen Sie uns vielleicht einfach mal auf die andere Seite schauen, jetzt als potenzieller Käufer oder jemand, der den Betrieb weiterführen würde. Was muss der denn gegebenenfalls für Qualifikationen mitbringen? Sie haben vorhin gesagt, es wird ein kurzes Interview geführt. Wie muss man sich denn da die Seite so ein bisschen vorstellen?
Also in der Regel meldet er sich auf entweder Social Media Inserationen, die wir starten, LinkedIn, Instagram, Facebook und so weiter. Auch Kleinanzeigen benutzen wir, anständig gestaltet, sodass also im Grunde genommen eine ziemliche Variation an Kontaktquellen möglich ist. Der schreibt uns in der Regel sehr kurz an, der Interessent, ausnahmsweise vielleicht mal ein bisschen intensiver. Da erkennt man dann schon doch gleich unterschiedliche Qualitäten der Bewerber. Oft werden nur sehr, sehr kurze Fragen gestellt. Unsere Aufgabe ist es dann rauszufinden, welche Qualifikation hat er, bringt er einen Meistertitel mit oder hat er zumindest jemanden in seinem Umfeld, der ihm dann Unterstützung geben könnte, wenn er nicht selbst den Meistertitel hat. Das ist ja im Handwerk nach wie vor eine Voraussetzung. Wir sind ein bisschen auf Handwerk spezialisiert. Und wenn der Bewerber dann die erforderliche Qualifikation hat, wenn sein bisheriger Lebenslauf im Grunde genommen jetzt zeigt, dass er in die richtige Richtung zielt und auch das richtige Alter hat, um sich nochmal auf so eine völlig neue Aufgabe einzulassen, dann empfehlen wir dem Inhaber, wenn der sich interessiert, diesen Kaufinteressenten etwas tiefergehender zu informieren, also mit Zahlen, womit er was anfangen kann.
Das heißt, Sie sind da quasi so eine Art Vermittler einfach und versuchen da idealerweise den perfekten Kandidaten auf der einen Seite mit dem perfekten Kandidaten auf der anderen Seite zusammenzubringen. Kann man das so sagen?
Das kann man so sagen, aber da ist noch ein etwas tieferer Sinn dahinter. Man stellt fest, dass die Kommunikation zwischen diesen Interessenten, selbst wenn sie den Griffel selbst in die Hand genommen haben und geschrieben haben, und einem möglichen abgebenden Betriebsunternehmer nur sehr schwer in Gang bleibt. Das ist eine, wir stellen es selber fest, weil wir unglaublich viel Aktivität auch dahinter setzen müssen, wenn uns ein Kaufinteressent angeschrieben hat, dass der antwortet. Die Antwortzeiten sind also lang. Die Antworten sind unbefriedigend. Der bringt die erbetenen Belege nicht bei oder Nachweise. Also das ist ein Thema. Bis Sie dann zu dem Punkt kommen, dass Sie ihn informieren dürfen, haben wir schon eine Menge Arbeit geleistet. Und ich sage das mal, ohne dass ich da das immer 100% und so absolut meine, aber sehr viele Interessenten gehen verloren, weil der Betriebsinhaber dann nicht die Geduld aufbietet, diesen Interessenten, der zwar geschrieben hat, aber dann im Anschluss nicht dieses Interesse so 100% aufrechterhält, so gefühlt nicht aufrechterhält. Diese Kommunikation in Gang zu halten, bedeutet schon eine ganz schöne Aufgabe. Und umgekehrt ist das auch ein bisschen so, aber nicht ganz so schlimm.
Okay, dann halten wir das doch vielleicht auch einfach schon mal als einer der Punkte fest, wenn wir gleich ein bisschen so auf, ja, ich nenne es mal die Do's and Don'ts bei dem Prozess kommen, dass eine gewisse Geduld durchaus vielleicht auf beiden Seiten gefragt ist. Sie hatten gerade schon die Qualifikationen eines potenziellen Kaufinteressenten angesprochen und Sie geben das dann im Prinzip an den Betrieb weiter. Kann es da dann durchaus auch mal vorkommen, dass Sie von einem Interessenten sagen, das passt einfach nicht so richtig oder dass Sie auch aktiv abraten irgendwo?
Wir informieren den Betriebsinhaber natürlich schon, wenn ein Interessent vorhanden war und besprechen dann, das heißt, wenn dann wirklich schlechte Voraussetzungen vorhanden sind, dann raten wir auch ab, beziehungsweise dann liegt es immer noch im Ermessen des Betriebsinhabers, dass er sagt, okay, versorgt den Interessenten hier mit den entsprechenden Daten und dann schauen wir uns das Ganze auch nochmal wohlwollend an. In der Regel ist es dann aber wirklich so, dass ein solcher Interessent dann nicht zielführend ist.
Also wenn Sie Ihre Bedenken geäußert haben, die ja auch auf gewissen Erfahrungswerten beruhen, dann ist das für den Betrieb schon auch ein Indikator zu sagen, passt vielleicht einfach nicht.
Ja.
Okay, dann noch eine andere Frage vielleicht auch. Wir haben jetzt viel über die Kontaktaufnahme und wie diese beiden Parteien potenziell zusammenkommen gesprochen. Wenn ich das richtig verstanden habe, endet Ihr Service oder das, was die DILAG GmbH leistet, ja nicht nach der bloßen Kontaktaufnahme und man hat dann gesagt, okay, werdet euch einig, sondern Sie begleiten den Prozess ja auch weiterhin noch so ein bisschen.
Ja, auf Wunsch des Inhabers. In der Regel wäre es schon so, dass wir sagen, mit der Dienstleistung und der Übersendung der ausführlichen Informationen und dann dem Zusammenbringen der beiden Parteien wäre unsere Aufgabe theoretisch und praktisch eigentlich erledigt. Aber wir stellen immer wieder fest, dass jetzt genau die Arbeit beginnt. Die Betriebsinhaber, die abgeben, die machen das genau einmal in ihrem Leben. Die haben dann auch nicht die Erfahrung, was ist jetzt der nächste Schritt, was muss ich denn jetzt machen. Auch die Unterhaltung mit einem Kaufinteressenten, der das Unternehmen aus einer anderen Richtung sieht, er muss dafür einen hohen Kaufpreis bezahlen und der Betriebsinhaber denkt, er bekommt nur einen viel zu niedrigen Preis. Also schon alleine diese beiden Betrachtungsmodi, die Brille des anderen jeweils aufzusetzen und sich das Ganze auch aus seiner Sicht anzuhören und anzusehen, das ist dann eine Unterhaltung, die im Grunde genommen jetzt dann beginnt, wenn sich die beiden kennenlernen. Natürlich haben wir hier einen Interessenten, der schon sehr weit vorqualifiziert ist. Das heißt, der hat das haben wir ja alles schon überprüft, dass er auch finanziell bereit und in der Lage ist, da einen Kaufpreis zu akquirieren bei der Bank, um zu bezahlen. Das ist ja alles abgeklärt. Aber diese Unterhaltung, die dann beginnt, die ein Stück weit zu moderieren und auch immer die beiden Parteien darauf hinzuweisen und anzuhalten, sich jeweils auch den Blickwinkel des anderen anzuschauen, das ist schon gut, wenn da eine unabhängige Person dabei ist. Unabhängig sind wir ja nicht ganz, denn der Betriebsinhaber hat uns beauftragt. Aber wir versuchen dann tatsächlich die Unterhaltung in Gang zu halten, die richtigen Fragen zu stellen, die nächsten Schritte vorzubereiten und beiden Parteien zu helfen, dass das Ganze möglichst schlank in die nächste Phase eintreten kann. Und an der Stelle haben die Leute halt oft überhaupt keine Vorstellung, wie das Ganze abläuft.
Das ist, glaube ich, durchaus verständlich. Jetzt würde ich, glaube ich, Arte, gerade einmal noch eine Frage, die wir auch schon kurz besprochen hatten, noch mal so ein bisschen vorziehen. Sie haben jetzt gesagt, dann sind noch verschiedene Gespräche zu tun. Sie versuchen da auch so ein bisschen kompromissbereit zu wirken und sind um Ausgleich bemüht. Lässt sich irgendwie so sagen, wie lange so ein Prozess in etwa dauert? Oder ist das einfach sehr, sehr unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich von Betrieb zu Betrieb, weil sich mitunter auch Vorstellungen, die der Inhaber vielleicht zunächst hatte, dann im Laufe eines solchen Prozesses verändern müssen, weil ein Beispiel, ein Kfz-Betrieb hat noch ein Wohnhaus auf dem Gelände und ist mit diesem Wohnhaus zusammen dann nicht mehr so einfach zu veräußern. Denn das Wohnhaus gefällt unter Umständen, wenn es etwas älter ist, vielleicht ein Jahrhundert, aus dem letzten Jahrhundert stammt, irgendwo von der Mitte, ist das vielleicht nicht mehr ganz so attraktiv. Insgesamt ist das dann aber trotzdem ein Investment, was so einen jungen angehenden Meister, der sich selbstständig machen will, vielleicht sehr stark fordert. Und bei solchen Dingen ist es dann auch manchmal wichtig, dass man den Inhaber dann darauf hinweist, Mensch, was hältst du denn davon, wenn wir den Transaktionsprozess vielleicht ein bisschen umstellen, sodass das Ganze in zwei Schritten vielleicht für den Existenzgründer leichter zu stemmen wird. Also solche Praxistipps, da kann sich so ein Prozess, der vielleicht anders angefangen hat und wo es dann am Anfang, ich sage jetzt mal eine Zahl, um 1 Million oder 1,5 geht, weil da auch noch umfangreiche Immobilien dazugehören, kann sich dann verändern, sodass man das dann in Teilschritte zerlegt und das Ganze versucht, für beide Seiten so angenehm und stemmbar wie möglich zu machen.
Das heißt, Sie beraten dann wirklich ja auch die Betriebe und müssen Sie dann gegebenenfalls auch vielleicht mal irgendwie, wenn jetzt jemand kommt und hat da etwas utopische Vorstellungen, was den Wert oder die, hat vielleicht einen ideellen Wert als Betriebsinhaber, aber die Zahlen und die Lage vielleicht auch, Immobilien, was Sie jetzt gesagt haben, geben nicht unbedingt den Wert her, den sich jemand da vorstellt. Müssen Sie auch in die Richtung dann manchmal tätig werden?
Absolut. Dass man die Ergebnisse ein Stück weit auch mal moderiert und sagt, hier, du hast einen Gutachten beauftragt, das hast du jetzt auf dem Tisch vorliegen. Der Gutachter hat das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber ist vielleicht relativ hoch an die Marktpreise rangegangen, so wie er es natürlich verantworten kann. Aber die Marktsituation gibt es möglicherweise im Moment nicht her. Auch ein Unternehmenswert, den ich vielleicht einmal berechnet habe. Manchmal ist es ja auch schon ein paar Tage her. Der muss vielleicht in einer sich verändernden Situation auch mal angepasst werden. Dann reden wir auch nicht mehr über die Größenordnungen, die wir vielleicht zu Anfang in den Mund genommen haben oder wo wir im letzten Jahr noch drüber geredet haben, weil das ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr war. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das sind eben auch Dinge, ja, die wir auch im Anfang mit unterstützen. Also dass eben solche Wertgutachten vorliegen, nach Möglichkeit vorliegen, Und natürlich unterstützen wir den Unternehmer, der abgeben möchte, auch bei der Wertermittlung in seiner Firma. Da gibt es Tools, die zum Teil sogar kostenlos sind, die aber durchaus in der Fachwelt auch ihren guten Ruf haben und die man benutzen kann. Unter uns, den Kaufpreis gibt es ja sowieso nicht. Es gibt nur einen Kaufpreis, auf den sich Käufer und Verkäufer verständigen können. Und wir nennen so eine Ermittlung immer Indikation. Das ist ein möglicher Kaufpreis, aber es ist nicht der Kaufpreis.
Okay, dann lassen Sie uns noch mal kurz über einen Punkt sprechen, den Sie vorhin auch schon erwähnt haben, dass die Inserate von den Betrieben zu Anfang anonym eingestellt werden. Mit einigen wenigen Eckdaten, Mitarbeitergröße, ungefährer Umsatz, die Lage, dass man ungefähr weiß, wo in Deutschland man sich bewegt. Vielleicht einfach noch mal, warum ist das denn wichtig, beziehungsweise warum haben Sie sich denn entschieden, das so aufzusetzen in diesem ersten Schritt?
Also zunächst mal müssen Suchende ja über gewisse Kriterien, nach denen sie suchen, eine Betriebsgröße, eine Umsatzgröße, Mitarbeiteranzahl, Profit, Kaufpreis, also all das sind ja Dinge, innerhalb einer Range suchen dann Interessenten, Betriebe, die da reinpassen. Und deswegen müssen wir auch ein paar Daten bereitstellen, dass man sagt, oh, wir haben hier einen Betrieb. Und dann sagt er, okay, 8 bis 10 Mitarbeiter, das ist eine Größenordnung, die suche ich. Der Kaufpreis, okay, vielleicht ein bisschen zu hoch für den Moment. Man erschrickt sich ja doch häufiger. Und man schreibt ja dort als Anbietender auch nicht gleich seinen äußersten Kaufpreis da rein, den man vielleicht in dem Moment auch gar nicht kennt oder noch nicht kennt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir da ein paar brauchbare Daten bereitstellen, nach denen man suchen kann. Mhm. So, und wenn sich dann die Suche eingrenzt und ich finde ein Unternehmen, wo ich sage, das gefällt mir, dann kann ich ja über die eben beschriebenen Dinge, Vertraulichkeitserklärung, Interview, kann ich dann ja doch ein Stück weiterkommen und mir einen sehr genauen Überblick über Betriebe verschaffen. So genau unter uns, dass ich eigentlich keine weiteren Fragen habe, außer dass ich sage, jetzt bin ich aber mal gespannt, jetzt möchte ich den Betrieb aber mal sehen, obwohl er den schon gesehen hat. Also das ist bei uns eben auch damit verbunden. Wir machen eine Videotour, sodass sich der Interessent
in diesem abgeschlossenen Bereich.
In diesem abgeschlossenen Bereich, sodass sich der Interessent tatsächlich alles anschauen kann, was er über diesen Betrieb wissen möchte. Bis hin, er kann durch die Hallen gehen, er kann sich einzelne Maschinen ansehen. Wenn er wissen will, was ist das für eine Maschine, welche Verfahrwege hat die, welche Leistungen hat die, dann geht ein Datenblatt auf und da steht dann genau die technische Spezifikation jeder Maschine drin. Wenn Sie durch die Halle gehen, kommen durchs Tor rein und Sie wollen wissen, wie hoch ist der Tor, wie breit ist der Tor, damit Sie auch die Fahrzeuge, die Sie reparieren wollen, dass Sie da durchgehen, zum Beispiel schwere Arbeitsmaschinen, dann erfahren Sie über jede Einzelheit, die wichtig ist für den Interessenten, erfahren Sie alles. Das können Sie sich zu Hause in Ruhe dann ansehen. Die Videotour ist also soweit dann perfekt durchorganisiert, dass man mit der Videotour auch nicht nur sieht, sondern auch Daten zur Verfügung gestellt bekommt, damit die Fragen, wie groß können denn die Geräte sein, die ich durch dieses Hallentor fahren kann, dass all solche Dinge problemlos beantwortet werden.
Ich stelle mir das aber gar nicht so einfach vor, irgendwie eine Balance zu finden, sage ich mal, insoweit aussagekräftige Daten und belastbare Zahlen zur Verfügung zu stellen, dass halt ein Interessent sagt, ja, das könnte das sein, was ich suche, aber dass es ja gleichzeitig trotzdem auch noch die Anonymität des Betriebs bewahren soll, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, auf Ihrer Seite geht es ja auch so ein Stück weit darum, dass man nicht unbedingt dann direkt weiß, dass der Betrieb, also im Umfeld des Betriebes, dass der Betrieb tatsächlich potenziell zum Verkauf steht oder dass halt ein Übernehmer gesucht wird.
Das erfährt der Interessent ja erst im zweiten Step. Der erste Step ist immer der Anonyme, da, wo keine Rückschlüsse, und darauf achten wir sehr, und natürlich auch die abgebenden Unternehmer, dass in dem ersten anonymen Teaser oder Factsheet, dass dort keine Angaben sind, die einen Rückschluss möglich machen. Also da legen wir großen Wert drauf und übrigens die Auftraggeber ja auch. Der zweite Step, da muss ich natürlich Farbe bekennen und muss sagen, wer ich bin, wie meine Handelsregisternummer lautet, wenn ich denn eine habe, wann die Firma gegründet wurde, bis hin zu betriebswirtschaftlichen Daten, letzten 3 Jahre, letzten 5 Jahre in verkürzter Form, also in verdichteter Form, aber eine sehr übersichtliche Bilanz. Eine aktuelle BWA wird in der Regel auch gleich beigefügt. Wir erzählen etwas über das Personal, machen wir schön in den zur Verfügung stehenden Diagrammen, sodass man auf einen Blick sehen kann, wie viele Mitarbeiter sind da, wie lange sind die da, welche Ausbildung haben die Zusatzausbildungen, sind die akademischer Art oder sind die anderer Art, wie oft sind die krank, welche Tarifgehälter werden bezahlt. Also es gibt so viele Informationen dann schon auch zu Mitarbeitern, dass wenn Sie das inklusive der Videotour gesehen haben, Sie bereits einen sehr intensiven und, ich sag mal, großen Überblick über die Firma haben. Die ganzen Fragen, die üblicherweise Kaufinteressenten bei einem solchen Vorgang an den Inhaber stellen, was ich eben gesagt habe, wie groß ist denn das Hallentor? Und es wird alles scheibchenweise gestellt. Das sind ja die Dinge, die den Inhaber dann irgendwann auch spätestens beim dritten Interessenten so nerven, dass der dazu nicht mehr ganz die Geduld aufbringt und vielleicht auch ein bisschen zu ungeduldig ist für seine Interessenten. Wir heben den Interessenten durch diese strukturierte Information, wir heben jeden Interessenten auf einen bestimmten Level. Und wenn er sich ab diesem Level mit dem Unternehmer trifft, dann sprechen die nicht mehr über solche Banalitäten. Mag mal sein, dass nochmal eine Frage auftaucht. Aber der ist so weit vorinformiert, dass er jetzt sagt, der Betrieb interessiert mich und ich möchte diesen Betrieb kennenlernen, ich möchte den Betriebsinhaber kennenlernen, ich möchte mir mal die Firma anschauen. In der Regel passiert das dann außerhalb der Betriebszeit, was dann auch gut ist. Dann stürzt nicht die Abläufe, die Mitarbeiter bekommen nichts mit, denn das ist auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter aus unserer Sicht nicht bereits im Vorfeld mit jedem Interessenten Gaga gemacht werden und dann anschließend Angst und Schrecken in der Firma umgehen, weil niemand weiß, wie geht's denn hier überhaupt weiter, sondern dass man, wenn man einen Interessenten hat, den so weit vorentwickelt hat und wenn man den dann vorstellt, dass dann der Zeitpunkt ist, auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Und dann nimmt man die nur einmal mit und macht die nicht zweimal ängstlich und muss die dann wieder beruhigen.
Das klingt auch nach einem durchdachten Ansatz. Ich denke, man kann jetzt durchaus sagen, nach dem, was wir jetzt schon besprochen haben, dass es ein relativ komplexer Prozess auch ist, den Sie da versuchen zu begleiten. Gibt es ein besonderes Kriterium, wo man sagen kann, das macht das Ganze so dermaßen kompliziert, oder sind es einfach viele kleine Schritte, die ineinander greifen und die dann irgendwo zusammenpassen müssen?
Ja, das würde ich so sehen. Wenn man den Prozess noch nie gemacht hat, ist es für jemanden totales Neuland und man kennt die einzelnen Steps auch nicht. Gut, man könnte sich irgendwo eine Liste besorgen im Internet, aber alleine die anderen Dinge, die ich eben so geschildert habe, die möglicherweise bei einem abgebenden Unternehmer während des Tagesgeschäftes noch nebenbei betrieben werden sollen. Und jetzt haben sie mal ein gutes Geschäft als Unternehmer und jetzt kommen auch noch Interessenten, die ihnen nervige Fragen stellen, die sie jetzt wirklich einmal oder zweimal beantworten, aber dann nicht mehr so gerne. Das ganze Thema wird dann zu einem Prozess, der dann so ein bisschen auch an Freude verliert. Und eigentlich muss man es ja so sehen. Ja, es ist ein ernster Schritt, aber der soll doch eigentlich am Schluss auch Freude machen, dass man einen neuen Unternehmer findet, der das Rad vielleicht im Sinne des alten Unternehmers gepaart mit ein paar neuen Ideen weiterdreht, sein Lebenswerk fortführt. Eigentlich was super Schönes, aber eine sehr, sehr schwere Geschichte. Und da ist so viel Hilfe auch von unseren Netzwerkpartnern erforderlich. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer. Wir sind ja nun keine Steuerberater und Wirtschaftsprüfer und machen das auch nicht. Der Kaufvertrag muss entwickelt werden und der muss so sein, dass der Käufer und auch der Verkäufer, dass die da sich beide wiederfinden. All diese Dinge plus anschließend noch eine Finanzierung in der Regel, die damit zusammenhängt. Und da sind ja auch intensive Bankgespräche notwendig. Also das ganze Thema hat eine unglaubliche Bandbreite. Und ich glaube, dass ein Unternehmer, der abgibt und das Thema selbst vielleicht nicht so drauf hat, dass der wirklich gut daran tut, sich ein bisschen Hilfe ins Boot zu holen und nicht alles auf Teufel komm raus und um Geld zu sparen, alleine versucht. Das kommt Ihnen am Ende des Tages möglicherweise teurer zu stehen, als wenn er das in gute Hände gegeben hätte.
Okay, das mag natürlich tatsächlich so sein. Dann vielleicht knüpfen wir da einfach nochmal an. Sie haben ja vorher schon den Faktor Geduld angesprochen, der vielleicht auf beiden Seiten gefragt ist. Können Sie da aus Ihrer Erfahrung nochmal 2, 3 Punkte nennen, bei denen Sie sagen würden, die sind einfach total essentiell, dass man sich darüber Gedanken macht und dass man die Punkte abarbeitet und entsprechend vorbereitet ist?
Also wenn jemand abgibt, dann sollte er tatsächlich für die letzten 3 oder 5 Jahre die kaufmännische Buchhaltung in absoluter Ordnung haben und diese Belege auch ohne großes Suchen zusammenstellen können. Da helfen wir auch bei, weil eigentlich ist das ja auch unsere Tätigkeit. Wir sammeln alle diese Belege ein und machen dann die Arbeit des Unternehmers. Wir stellen eine Sammlung zusammen, die jeder neue Interessent dann zur Verfügung gestellt bekommt. Und die Unternehmer leiden oft unter den kaufmännischen Dingen. Also viele Handwerker sind exzellente Fachleute in ihrer Branche und so weiter, aber sie beschäftigen sich nicht so gerne mit den kaufmännischen Themen. Und an der Stelle brauchen die tatsächlich Unterstützung, weil da lassen die oft schnell die Schultern hängen, weil sie die buchhalterischen Vorgänge, die haben sie nicht so präsent, Wenn Sie die fragen würden, wie viel Farbe brauchen wir, um 600 Quadratmeter Putz, groben Putz zu streichen, das wissen die aus dem FF. Aber wenn Sie den Fachfragen innerhalb Ihrer kaufmännischen Gegebenheiten stellen, ist da in der Regel, ist da in der Regel eine Wartezeit erforderlich.
Okay, also dann ist die Buchhaltung ist tatsächlich dann noch ein großes Thema. Wie sieht es denn mit dem Faktor Emotionalität aus? Spielt das eine Rolle, wenn man wirklich auch sagt, wir haben jetzt hier jemanden, der gibt einen Betrieb ab, den er selber aufgebaut hat über viele Jahre, vielleicht auch Jahrzehnte, oder ist es jemand, der einen Betrieb abgibt, der lange in Familienbesitz war? Kommt das dann da auch irgendwie rein, einfach die Emotion, dass man wirklich auch bereit ist zu sagen, okay, ich veräußere das jetzt?
Also die Notwendigkeit der Veräußerung ist vielen schon bewusst, weil wenn sie es nicht veräußern, gibt es ja dann nicht mehr so viele Optionen. Wenn ich liquidiere, kostet mich das sogar noch zusätzlich Geld und ich bekomme keins mehr. Die Notwendigkeit ist sicherlich bewusst, aber oft ist es immer noch gepaart mit so einer gewissen, ich möchte gar nicht loslassen, Mentalität der Altinhaber, die, und das haben wir zum Beispiel in einem Fall auch erlebt, sich ungern aus dem Betrieb entfernen lassen, indem sie wie besprochen und auch gerne die Einarbeitung machen, zum Beispiel 6 Monate, aber die dann anschließend tatsächlich alles noch versuchen, um dann noch über einen Nebenjob, so einen Hilfsjob, weiterhin im Betrieb tätig sein zu dürfen, die sich wirklich da anstrengen. Teilweise, wo dann auch jemand, der gekauft hat, sagt, wow, ne? Eigentlich sollte er doch mal jetzt langsam in den Ruhestand treten, ne? Also ungern loslassen.
Also das kommt schon tatsächlich vor. Absolut. Und fällt dann auch wieder so ein bisschen in Ihren Bereich des, ja, versuchen Tröstens. Zu vermitteln und
Tröstens.
Ja, okay, dann da eine Lösung zu finden, die für alle Beteiligten passt.
Ja.
Kann man irgendwie sagen, wann man sich idealerweise um den Prozess einer Übergabe bemüht oder einer Nachfolgesuche? Wann sollte man sich da mal so, sage ich mal, grob informieren, sich mal Gedanken machen und wann sollte man wirklich dann auch praktische Schritte unternehmen und dann vielleicht potenziell eben auch Sie kontaktieren? Mit wie viel Vorlauf muss man da rechnen?
Es wäre sehr schön, wenn Inhaber, und das einfach mal pauschal gesagt, rechtzeitig kommen würden. Wenn ich 65 bin und suche dann jemanden, klar, dann geht das auch, wenn ich vorhabe, bis 70 oder 75 zu arbeiten. Aber wenn ich wirklich mir nur 1 oder 2 Jahre Zeit lassen möchte und kann, um eine Nachfolge strukturiert und sicher anzugehen, dann ist das, glaube ich, ein zu kurzer Zeitraum. Also wenigstens 5 Jahre im Voraus sollte so ein Plan sein, wenn es geht, sogar noch länger. Weil Sie müssen, um wirklich safe zu sein bei einer solchen Übergabe, auch ein Budget bilden. Sie müssen für die Entwicklung des Kaufvertrags, Sie müssen für die kaufmännischen Dinge, die Sie vorher auch gut einspielen, sodass so eine Firma auch kaufmännisch, man sagt oft im Volksmund, die Braut hübsch machen. Ja, aber es sind Kardinalsfehler, die zum Teil in der Erstellung von Bilanzen gemacht werden. Und wenn die dann über einen kurzen Zeitraum massiv berichtigt werden müssen, dann kann das sein, dass in den letzten Jahren da noch eine ganze Menge, ich sag mal, Tohuwabohu in der Buchhaltung entsteht und vielleicht auch einen potenziellen Käufer abschrecken, dass der sieht, Moment, jetzt sind auf einmal hier starke Schwankungen in den Geschäftserfolgen zu verzeichnen. Woran liegt das? Kriegt man in der sogenannten Due Diligence zwar raus, aber es sieht nicht so gut aus. Und wer da strukturiert vorgeht, das Ganze zeitnah anpackt und sich wirklich 5 Jahre oder sogar etwas länger Zeit lässt, der ist auf der sicheren Seite. Der findet auch mit Sicherheit einen Käufer. Die kurzfristig kommen, nicht gut vorbereitet sind, bei denen wird es umso schwieriger. Manchmal findet man, wenn dann noch dazu kommt, dass solche Prozesse dazu führen, dass das Unternehmen wirtschaftlich uninteressant ist, führt es einfach dazu, dass man für so ein Unternehmen gar keine Nachfolger finden kann. Gar keine.
Das heißt, das ist dann natürlich sehr schlecht im Sinne des Inhabers und auch natürlich der Mitarbeitenden dann. Das heißt, wir können festhalten, denke ich, frühzeitig sich um das Thema kümmern, ist auf jeden Fall sehr sinnvoll. Und natürlich dann Ordnung in der Buchhaltung. Gibt es noch irgendwie so einen Punkt, bei dem Sie sagen, den sollte man oder sollte man auf keinen Fall machen irgendwie, was man auch nicht machen darf oder so, was den Prozess verkompliziert oder verlängert?
Das ist eine gute Frage. Da gibt's so viele Dinge. Es ist so viel Kommunikation bei diesen Vorgängen notwendig. In jeder Richtung denken. Manchmal sage ich selbst, so schlecht denken kannst du gar nicht. Aber man muss mit allen kommunizieren, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und nochmal, das ist für einen Inhaber, der im Tagesgeschäft steckt, unglaublich schwierig. Das klappt ja manchmal nicht im eigenen Betrieb, dass man so vorbildlich kommuniziert, wie man das gerne möchte. So, und jetzt kommt ein Käufer, der einen auch noch im Tagesgeschäft unterbricht und stört. Ein Störfall sozusagen, dass man damit nicht immer so 100% umgehen kann, obwohl das eine Preziose ist, also ein Juwel. Vielleicht sogar noch schwieriger zu finden wie gute Mitarbeiter, würde ich mal so sagen, einen guten Übernehmer, einen guten potenziellen Nachfolger. Da kann ich so viel falsch machen und deswegen ist wirklich der Rat, sich jemanden zu suchen, der einen da unterstützen kann, der ist wirklich Gold wert. Es kostet Geld, ja, das ist so. Alle Dienstleistungen im Leben kosten Geld. Aber wenn die hinterher zum Ergebnis führen, ja, dann ist es umso schöner und alle Beteiligten sagen, das haben wir richtig gemacht. Falsche Sparsamkeit an der Seite, zu spät kommen, Prozesse selbst führen, Gespräche nicht richtig in Gang halten, nicht richtig nachhalten. Und wenn man dann mit 3 oder 4 Käufern kommunizieren muss oder Kaufinteressenten, es ist sehr schwer, solche Unterhaltungen gut in Gang zu halten.
Plus zusätzlich zu dem, was man eben sonst noch zu tun hat, während man ja noch aktiv eingebunden ist ins Tagesgeschäft.
So ist es.
Dann ganz zum Schluss noch eine Frage, weil das auch so ein bisschen ja in Teilen der Aufhänger für den Podcast war und auch dann für die Kontaktaufnahme. Sie haben ja verschiedene Kooperationspartner. Beispielsweise habe ich jetzt auf Ihrer Seite gesehen die türkisch-deutsche Industrie- und Handelskammer und seit einiger Zeit ja auch den ZKF, den Zentralverband Karosserie und Fahrzeugtechnik. Einfach nochmal vielleicht 2, 3 Sätze. Wie gestaltet sich diese Kooperation denn? Was bedeutet die oder was beinhaltet die auch?
Also mit dem ZKF arbeite ich schon seit vielen Jahren sehr vertraulich zusammen über die Versicherungsschiene. Und wir schätzen unsere gegenseitigen Ratschläge, die wir für die Branche wechselseitig austauschen. Also immer Ideen, wie können wir die Branche weiter nach vorne bringen? Wo können wir sie unterstützen? Die Idee dazu kam, als wir tatsächlich dann unabhängig vom ZKF auch Betriebe schon beraten haben. Und als wir das dann besprochen haben, wie die Ergebnisse aussahen und wo wir die Leute unterstützen konnten, da hat das ZKF dann auch gesagt, das ist eine Geschichte, wo wir gerne eine Kooperation eingehen und wo wir den Betrieben dann sie als Kooperationspartner vorstellen. Und natürlich haben wir denen dann auch, ich sag mal, einen Bonus zur Verfügung gestellt, damit das Ganze auch über den Verbandsgedanken einen Vorteil für die Mitgliedsbetriebe darstellen kann. Ja, und so ist die Kooperation zusammengekommen. Sie haben es richtig angesprochen, wir haben auch noch eine mit der türkisch-deutschen IHK. Die läuft auch schon eine ganze Weile. Und ich darf schon mal so viel andeuten, wir werden jetzt in den nächsten Tagen in Ostdeutschland einen größeren Betrieb, nicht im Kfz-Bereich, aber im technischen Bereich, sind auch Räder dran, verkaufen können an ein türkisches Unternehmen, was wir auch schon 2 Jahre kennen. Und das macht uns wirklich stolz, dass wir da auch mal den ersten Fall dran kriegen, wo tatsächlich ein türkisches Unternehmen sich hier in Deutschland in ein bestehendes, immerhin mit circa 30 Arbeitsverhältnissen bestehendes Unternehmen einbringt, das übernimmt und in einer Art und Weise fortführt.
Das freut uns sehr. Eine sehr schöne positive Nachricht so zum Ende unseres Podcasts. Ich freue mich, dass Sie uns so viele Einblicke gegeben haben. Ich hoffe, dass doch durchaus komplizierte Thema Betriebsübergabe, Nachfolgesuche ist für unsere Hörerinnen und Hörer ein bisschen verständlicher geworden, beziehungsweise auf jeden Fall, glaube ich, haben Sie sich hier als Experte präsentiert, den man im Zweifel durchaus einiges zu dem Thema fragen kann. Und ja, deswegen bedanke ich mich an der Stelle, dass Sie heute hier waren und uns so viel dazu erzählt haben.
Herzlichen Dank an Sie. Das war wirklich, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Das freut uns. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns, wenn ihr unserem Podcast treu bleibt, wenn ihr den regelmäßig hört, gerne natürlich auch bewertet und uns dann eben auch in der nächsten Woche wieder unterstützt. Macht es gut. Tschüss.